Eine Handvoll Operettenstalinisten versucht mit haarsträubender Einfalt, die UdSSR zu kapern. Sie setzen das Leitschaf auf der Krim fest, vergessen aber den Schäferhund in Moskau zu verhaften. So kommentierte der letztjährige Schwarze Kalender den Versuch des Ausnahmeregimes des August 91, die alte Ordnung der Sowjetunion durch die vorgebliche Verhaftung Gorbatschows und durch einen Putsch zu konservieren. In der bürgerlichen Presse werden aus Anlass des zweijährigen Jubiläums die sogenannten Demokraten des Weißen Hauses in Moskau, allen voran Superdemokrat Jelzin und seine Modernisierungsklicke, abgefeiert. Es lohnt sich deshalb, einen Blick zurückzuwerfen auf die Hintergründe des Putsches und auch auf die damalige Verarbeitung des Ausnahmezustands in der Presse. Über die Operettenstalinisten, die Putschisten also, sollten wir uns keine Illusionen machen. Sie sind Vertreter des bürokratisch verfestigten militärisch-industriellen Sektors und des Partei- und Staatsapparats. Sie setzten auf einen leicht modernisierten militärindustriellen Entwicklungsweg, wobei sie sich ausdrücklich nicht den Diktionen von IWF und Weltbank entziehen wollten. Die Beibehaltung der Sowjetunion in ihren ursprünglichen Grenzen war ihr oberstes Ziel, lag doch der Unionsvertrag, der die Dezentralisierung, die Zersplitterung in einzelne Republiken fortschrieb, kurz vor dem Putsch, unterschriftsreif auf dem Tisch. Interessant ist die Beurteilung des Putsches und die Reaktion der internationalen politischen und ökonomischen Presse und des Establishments. Diese reagierten nämlich erst einmal abwartend. Ein Zeichen, dass sie mit einer nicht demokratisch verbrämten Modernisierungsdiktatur à la Südkorea oder Chile angesichts des sozialen Chaos besser ins sichere Geschäft hätten kommen können. Doch die nationalistisch eingefärbte Vorstellung einer Modernisierungsdiktatur alten Zuschnitts, das heißt orientiert am militärisch-industriellen Komplex und als Überbau ein gigantisch bürokratischer Staats- und Parteiapparat, hatte Feinde. Ein Berater Jelzins, Jawlinski beispielsweise, der im Sommer 91 zusammen mit IWF, Weltbank und Harvard-Ökonomen ein sogenanntes Krisenprogramm, ein Programm der rücksichtslosen Privatisierung entwarf, urteilte über das Notstandsregime folgendermaßen:
Auf diese Weise kann man die Menschen nicht zwingen zu arbeiten.
Genau darin drückt sich aus, wo sich die Vorstellungen der Vertreter der neuen und der alten Ordnung rieben. Es geht um soziale Kontrolle, um das Kommando über die Arbeit. Wollte die alte Garde der Putschisten die Machtstrukturen in ihren Grundzügen beibehalten und nur punktuell modernisieren, so setzte die Jelzin-Riege in Absprache mit IWF und Weltbank auf Weltmarktintegration und, binnenökonomisch gesehen, auf Deregulierung, also auf die Zertrümmerung der alten Strukturen, auch der alten Sozialstrukturen, um das Kapital von jeglichen Bindungen zu befreien. Die Menschen zum Arbeiten zwingen, das kann in der alten Variante des Fabrikkommandos geschehen oder auch in der weltmarktintegrierten, neu modernisierten privatkapitalistischen Variante, in der eine kleine Schicht Unternehmer und Yuppies den Aufstieg schaffen und sich die Märkte aufteilen, eine starke Ausdifferenzierung stattfindet, große Teile der Bevölkerung zur Armutsbevölkerung werden und in den Augen des Kapitals irgendwann unnütze Esser darstellen. Doch genug davon, Radio Dreieckland sollte weniger der Kampf zweier Ausbeutungsoptionen interessieren. Wichtiger erscheint uns der gegen diese Entwicklung gerichtete Sozialprozess von unten. Denn neben den Anhängern der radikalen Modernisierungselite, der jetzigen Mittel- und Oberschicht, die die sogenannte demokratische Verteidigung des russischen Regierungssitzes gegen die Putschisten mediengerecht inszenierte, waren jugendliche Militante die ersten, die gegen die anrollenden Panzer Barrikaden bauten. Einer der jugendlichen Barrikadenkämpfer hält der Unterstellung, sie hätten Jelzin unterstützt, entgegen:
Es ist richtig, dass auf den Plätzen St. Petersburg und Moskaus hauptsächlich junge Menschen die ersten Barrikaden bauten. Aber zu sagen, die Jugend hätte Jelzin unterstützt, ist nicht richtig. Sie kämpfte gegen den Faschismus. Die jungen Leute hatten nichts zu verlieren und sie wollen nicht in das System zurückkehren, aus dem sie gerade herausgekommen waren. Das hat mit einer Unterstützung Jelzins nichts zu tun.
Trotzdem reagierte der größte Teil der Bevölkerung, der Arbeiter und Arbeiterinnen, auf das Moskauer Spektakel mit Distanz. Sowohl die alte als auch die neue Machtgruppierung war ihnen wohl nicht geheuer. Der Putsch hatte für den Werdegang der Sowjetunion sowohl territorial, ökonomisch wie auch politisch weitreichende Folgen. In dem Buch »Das Ende des sowjetischen Entwicklungsmodells« aus der Reihe »Materialien für einen neuen Antiimperialismus« wird der Putsch und dessen Folgen so interpretiert und dargestellt. Die Tage des Notstandskomitees stellen sicherlich eine Zäsur in den Versuchen der herrschenden Eliten dar, das überkommene sowjetische Entwicklungsmodell zu modernisieren. Mit der Liquidierung des kommunistischen Parteiapparats wird die dominante Modernisierungsstrategie, basierend auf IWF-Rationalisierungs- und Marktkonzepte, zum offiziellen Regierungsprogramm erhoben. Damit haben sich, nach langen politischen Kämpfen, die Vertreter der radikalsten Modernisierungsvariante durchgesetzt. Die eher zögerlichen Reformer des kommunistischen Staats- und Parteiapparats wurden aus der letzten Bastion gefegt und durch neue Eliten und technokratische Karrieristen des alten Regimes ersetzt. Nun, so ganz hat sich die radikalste Modernisierungsvariante nicht durchsetzen können. Das lässt sich jetzt 2 Jahre nach dem Putsch sagen. Das Schockprogramm von Gaida konnte nicht durchgesetzt werden. Das Modernisierungsprogramm der Preiserhöhung und Totalprivatisierung musste immer wieder verlangsamt werden. Ob dies wegen der politischen Blockade durch die konservative Bürgerunion des Parlaments, in der Presse als Altstalinisten diffamiert werden, geschieht, oder aus Furcht vor sozialen und Brotrevolten, ist nicht zuletzt wegen der einseitigen und auf die Staatsebene fixierten Berichterstattung der offiziellen Medien nicht klar. Aber die Modernisierer um Jelzin konnten sich immer wieder Zugeständnisse an die einstigen Verbündeten Chasbulatow und die Bürgerunion machend doch mit ihrem Weg durchsetzen. Der harte Kurs in Richtung Marktwirtschaft wird fortgesetzt. Russland 2 Jahre nach dem Putsch. Die monatliche Inflationsrate liegt bei 17%. Ein Liter Milch, der im August 1991 im staatlichen Lebensmittelgeschäft um die 30 Kopeken kostete, wird jetzt im gleichen Laden im August 1993 für 136 Rubel angeboten. Russische Mafiosi treten selbstbewusst in den Medien auf und bieten sich als die einzigen wirklich zuverlässigen und starken Geschäftspartner an. Ihre Philosophie ist die Marktwirtschaft. Es gilt das Recht des Stärkeren. Nur der finanzielle Erfolg zählt und die Kontrolle über gesellschaftliche Entwicklungen. So berichtete sogar die FAZ. Vor diesem Hintergrund und vor dem Hintergrund drohender Sozialrebellion möchte Jelzin seine Macht und Entscheidungsbefugnis ausdehnen. Wieder erleben wir in Russland die Auseinandersetzung zweier Machtblöcke. Zum einen die Totalmodernisierung um Jelzin, zum anderen eine starke Fraktion im Parlament, die den Auflösungs- und Privatisierungsprozess so nicht hinnehmen will. Der Entwurf von Jelzins maßgeschneiderter Verfassung sieht für ihn mehr Rechte vor als für den US-Präsidenten. Er ernennt die Mitglieder des Kabinetts, schlägt der Staatsduma Gesetze vor, wählt das Haushaltsrecht und kann schließlich das Parlament auflösen oder es mit Referenden überstimmen. Der Artikel 16 des populistischen Verfassungsdokuments von Jelzin gibt dem Staat das weit auszulegende Recht, individuelle Rechte, Zitat, im Interesse des Verfassungsschutzes, der Moral, der Rechte und gesetzlicher Interesse anderer zu begrenzen. Zitat Ende. Auch wird das natürliche Recht auf Privateigentum proklamiert. Da bleibt nur zu hoffen, dass eine antistaatliche, antikapitalistische Bewegung entsteht, die die Frage nach der Aneignung des Lebens, nach der Autonomie der Selbstbestimmung im Produktions- und im Reproduktionsbereich neu stellt.